SRF 3.
Wer ist der Mann? François Fillon hat einige Chancen, nächster französischer Präsident zu werden. Wie steinig wird der Weg? Angela Merkel will es nach 11 Jahren als deutsche Kanzlerin nochmals wissen. Wie zufrieden sind Schweizerinnen und Schweizer mit ihrem Arbeitsplatz? Es geht so, vor allem mehr Lohn und weniger Stress wären wünschenswert. Wo bläst der Föhn? Ausschließlich im Norden, da wird es deshalb lokal gar bis 22 Grad warm. Im Süden ist es trüb, nass und eher kühl. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Wer wird Präsidentschaftskandidat der französischen Konservativen? Das war die Frage, die die Französinnen und Franzosen gestern zu beantworten hatten. Das Resultat ist einigermaßen überraschend. Der Mann, der die größten Chancen hatte und den wir schon bestens kennen, Ex-Präsident Nicolas Sarkozy, ist abgeschlagen auf dem 3. Platz gelandet und zieht sich nun aus der Politik zurück. Zur Stichwahl treten am nächsten Sonntag nun der liberalere Konservative Alain Juppé gegen den konservativen François Fillon an. Charles Lieber in Paris, François Fillon hat das deutlich bessere Resultat erzielt als Alain Juppé. Eigentlich hatten Beobachter erwartet, dass das dem liberalen Juppé gelingt. Was ist da passiert?
Ich sehe zwei Erklärungen für dieses deutliche Resultat von François Fillon. Erstens haben die rechten Wählerinnen und Wähler einen politisch klar rechts positionierten Kandidaten gewählt. Wenn rechts, dann bitte ganz rechts und kein versöhnlicher mit der Rechtskurs, wie ihn Alain Juppé verkörpert. Zweite Erklärung, die klare Ablehnung der Person Nicolas Sarkozy. Weniger sein populistischer Kurs rechts außen, als vielmehr seine Art, Politik zu machen, seine polarisierende Art, muss man sagen. Da spielten auch die zahlreichen Justizaffären, die er am Hals hat, sicher eine Rolle. Fillon hat wahrscheinlich auch von einer wahltaktischen Komponente profitiert.
Fillon oder Juppé, die beiden haben nun gerade mal eine Woche Zeit, um sich ins beste Licht zu rücken. Nächsten Sonntag findet die Stichwahl statt. Worin unterscheiden sich denn die beiden?
Also bei der Wirtschaftspolitik ist der Unterschied kleiner als in anderen Bereichen. Juppé will von allem etwas weniger als Fillon, würde ich sagen, also weniger drastisch sparen beim Staat, die Steuern für Unternehmen weniger deutlich senken, weniger Stellen bei den Staatsangestellten abbauen, mehr Dialog bei den Sozialpartnern als Fillon. Das könnte im zweiten Wahlgang schon ein gewichtiges Argument für Juppé werden, insbesondere dann eben für die Staatsangestellten und die Wähler des Zentrums. Auch bei Fragen rund um die Sicherheit sind die Unterschiede eher klein, aber eben bei der Bildung, beim Ausländerrecht, bei der Frage der Rechte für gleichgeschlechtliche Paare, in der Frage, welche Rechte und Pflichten muslimische Bürger in der Republik haben sollen, da sind die Differenzen sehr groß. Da steht sich eine progressive Rechte gegenüber einer konservativen Rechten gegenüber. In diesen Fragen stehen die Wähler am kommenden Wochenende wirklich vor einem grundsätzlichen Richtungsentscheid im rechten politischen Lager.
Auch nach dem nächsten Sonntag wird nicht klar sein, wer neuer Präsident oder neue Präsidentin in Frankreich wird. Wir werden nur wissen, wer von den Konservativen ins Rennen steigt. Von der ganz rechten Seite wird Marine Le Pen vom Front National antreten. Und was macht eigentlich die Linke?
Also das französische Wahlsystem bevorteilt ja große, geschlossene politische Lager. Und der Front National ist immer geschlossen und das macht es Marine Le Pen auch sehr einfach. Sie ist darum fast sicher im zweiten Wahlgang bei den Präsidentschaftswahlen. Ganz anders eben als die Linke. Sie gleicht im Moment eher einem Puzzle mit 1000 Teilen. Und kommt es nicht doch noch zu einem breiten Zusammenschluss, dann hat kein Kandidat im linken Lager eine Chance, in die Stichwahl zu gelangen, egal wer der Kandidat ist. Und das ist auch das wahrscheinlichste Szenario im kommenden Frühling.
Besten Dank für diese Informationen. Das war Charles Lieber in Paris. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Schweiz haben eine Reihe von Dingen, die ihnen bei ihrer Arbeit Mühe machen. Damian Rast.
Hohe Arbeitsbelastung, emotionale Erschöpfung und Stress, darunter leiden viele Angestellte in der Schweiz. Das zeigt eine Untersuchung des Gewerkschaftsdachverbandes Travail-Swiss und der Berner Fachhochschule. Weiter zeigt sich, viele der Befragten sind mit ihrem Lohn nicht zufrieden und sie leiden darunter, dass ihre Pausen gestrichen oder verkürzt werden. Aber grundsätzlich ist die Zufriedenheit am Arbeitsplatz hoch und die meisten Befragten finden ihren Job sinnstiftend und nützlich. Zudem identifizieren sie sich in großem Maß mit der Arbeit. Die Großbank Credit Suisse hat ihr Schweizer Geschäft in eine Tochtergesellschaft ausgelagert, in die Credit Suisse Schweiz AG. Diese hat ihren Betrieb heute offiziell aufgenommen. Sie hat eine eigene Banklizenz. Grund für die neue Organisation ist die Too-Big-to-Fail-Regelung, wie die CS mitteilt. Sollte die CS international in Schwierigkeiten geraten, könnte die Schweizer Tochter weiter geschäften. Zum Beispiel könnte der Zahlungsverkehr in der Schweiz weiterlaufen. Für die Kunden in der Schweiz wird es keine Veränderungen geben, schreibt die CS. Die ETH Lausanne startet eine neue Webseite mit Informationen über mehr als 14.000 Nahrungsmittel, die in der Schweiz verkauft werden. Die Daten sollen dann gratis als Basis dienen für Smartphone-Apps und Programme, wie die Hochschule mitteilt. Ziel ist es, mit einer App einen Strichcode eines Produkts zu scannen und dann Informationen über die Inhaltsstoffe des Produkts zu erhalten. Die Seite openfood.ch wird gemäß Angaben der ETH laufend ergänzt und erweitert. Fehle ein Produkt, könnte dies der ETH gemeldet werden. Bei einem Selbstmordattentat in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind 27 Menschen getötet worden. Unter den Toten sind auch Kinder, wie die örtliche Polizei meldet. 35 Personen seien verletzt worden. Der Attentäter sprengte sich in einer schiitischen Moschee in die Luft. Die radikal-islamischen Taliban wiesen eine Verbindung zum Anschlag zurück. Kurz vor Ende der Waffenruhe im Bürgerkriegsland Jemen sind laut Augenzeugen wieder Luftangriffe geflogen worden von der Koalition, die von Saudi-Arabien angeführt wird. Die Flugzeuge hätten in der Stadt Sanaa einen Stützpunkt der schiitischen Houthi-Rebellen bombardiert. Angaben zu möglichen Opfern liegen nicht vor. Die 48-stündige Waffenruhe war am Samstag in Kraft getreten. Sie endet heute um 10 Uhr unsere Zeit. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 7.870 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu 1.0727 gehandelt, der Dollar zu 1.0095. Das Wetter. Heute und morgen ist es mehrheitlich bewölkt. Da und dort gibt es aber auch sonnige Abschnitte. Im Westen kann es auch regnen. Die Temperatur rund 11 Grad, in den Alpen mit stürmischem Föhn 22 Grad. Im Süden fällt Dauerregen bei rund 8 Grad.
Info 3 Mittag.
Angela Merkel will es also noch einmal wissen. Sie kandidiert ein viertes Mal für das Amt als deutsche Kanzlerin. Doch diesmal wird es kein einfacher Weg sein. Die Kanzlerin hat in Deutschland den Mythos der Unbesiegbaren verloren. Aus Berlin Peter Vöckerli.
Und jetzt? Was macht die SPD mit der Ansage von Angela Merkel? Was machen die Grünen? Was die Alternative für Deutschland AfD? So richtig Freude herrscht nur bei der AfD, denn Angela Merkel ist ihr großes Feindbild, mit dem sie potenzielle Wähler zu mobilisieren hofft. Die SPD wiederum verbreitet Optimismus, Merkel sei nicht unschlagbar. Aber hinter den Kulissen fragen sich die Strategen, wie denn Merkel zu schlagen sei. Die Partei leidet auch noch 11 Jahre nach den sogenannten Hartz-Reformen der Agenda 2010 von Gerhard Schröder. Angela Merkel wiederum profitiert davon, der wirtschaftliche Aufschwung. Und vor allem in der umstrittenen Flüchtlingspolitik unterscheidet sich die SPD gar nicht wesentlich von der CDU. Dabei rechnerische Alternativen gäbe es. Rot-Rot-Grün wäre rechnerisch zurzeit möglich, aber inhaltlich und vor allem außenpolitisch liegen SPD, Linke und Grüne weit auseinander. Die Grünen wiederum hätten im Grunde eine strategische Schlüsselrolle. 2013 hätte es auch eine Mehrheit für CDU, CSU und Grüne gegeben. Und in den letzten Wochen hat Angela Merkel sogar zwei grüne Persönlichkeiten für das Amt des Bundespräsidenten ins Gespräch gebracht. Doch die Grünen sind zersplittert und zerstritten. Sie machen keine Koalitionsaussage und nehmen sich dadurch selbst fast aus dem Spiel. Die Linke wirbt zwar immer wieder für eine rot-rot-grüne Koalition, aber SPD und Grüne glauben nicht richtig daran. Und die CSU schaut in erster Linie für sich selbst und auf Bayern. Die Stärke von Angela Merkel ist die Schwäche der anderen. Merkel hat ihren Zenit überschritten, aber der Abstieg könnte so langsam sein, dass es noch immer für einen Wahlsieg 2017 reicht. Ihre Politik der scheinbaren Alternativlosigkeit, ihr Lieblingsausdruck, hat das Land in Besitz genommen. Und nun kommt der außenpolitische Faktor dazu. Welcher Regierungschef möchte jetzt jemand anderen als Merkel im Kanzleramt? Höchstens Wladimir Putin. Aber für grosse Koalitionen ist die parlamentarische Demokratie Deutschlands nicht ausgelegt. Wenn die Regierung 80% im Parlament kontrolliert, ist die Opposition zu schwach. Parteien wie die AfD haben Auftrieb. Nun versuchen alle, die Mitte der Gesellschaft, vor allem die unzufriedene Mitte der Gesellschaft, zu gewinnen, um einen Trump-Effekt zu vermeiden. Es bleibt also nur noch der Weg, wirklich in inhaltliche Alternativen zu denken, was nicht das Schlechteste ist.
Info 3 Mittag.
Es gibt viel, das einem als Angestellter Probleme bereiten kann. Zu wenig Lohn, schlechte Weiterbildungsmöglichkeiten und zu viel Stress. Das sind jene drei Punkte, die an der Spitze rangieren. Das zeigt eine Umfrage der Gewerkschaften. Eine Möglichkeit, diese Themen auf den Tisch zu bringen, ist das Mitarbeitergespräch, das MAG. Doch sowas gibt's längst nicht in allen Unternehmen. Wirtschaftsredaktor Andi Lüscher.
Mit dem Mitarbeitergespräch machen die Angestellten ganz unterschiedliche Erfahrungen. Manche erleben es als hilfreich, manche als sinnlos. Der Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse wollte es genau wissen und ließ 1400 Personen befragen. Die Ergebnisse seien nicht gerade schmeichelhaft, sagt Gabriel Fischer von Travail Suisse.
Wir sehen jetzt, dass in der Praxis über 16% der Arbeitnehmenden gar kein Mitarbeitergespräch haben und weitere 40% beurteilen es als schlecht, also als nicht konstruktiv, nicht hilfreich.
Der Gewerkschafter fordert die Unternehmen auf, über die Bücher zu gehen. Ein professionelles Mitarbeitergespräch sei wichtig. Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müsse es losgelöst vom beruflichen Alltag möglich sein, sich mit ihren Chefs auszutauschen.
Das Mitarbeitergespräch wäre der Raum, wo man über übermäßige Belastung zum Beispiel sich austauschen könnte, wo man eine Standortbestimmung vornimmt, wo man die weitere Karriereplanung angeht, wo man auch dafür sorgen kann, dass man arbeitsmarktfähig bleibt.
Großen Handlungsbedarf ortet er bei kleinen Unternehmen. Dort fänden überdurchschnittlich oft keine Mitarbeitergespräche statt. Und wenn, dann lasse die Qualität der Gespräche oft zu wünschen übrig, vermutet Gabriel Fischer. Konfrontiert mit diesen Aussagen und Studienergebnissen nimmt Dieter Klei vom Gewerbeverband die kleinen Unternehmen in Schutz. Jeder Chef, jede Chefin habe ein Interesse daran, sich mit seinen Mitarbeitern auszutauschen. Aber in einem Betrieb mit weniger als 10 Leuten, wo jeder sich kenne, brauche es nicht immer ein formelles Mitarbeitergespräch.
Von morgen bis abend sind die miteinander unterwegs, wenn sie auf Montage sind oder irgendetwas produzieren und sind so nahe auch mit dem Chef, dass eigentlich das Mitarbeitergespräch praktisch jeden Tag stattfindet, einfach nicht so in der formalisierten Form.
Dass die Baustelle nicht unbedingt der beste Ort ist, über Lohn, Karriere oder Stress zu reden, streitet Dieter Klein nicht ab. Aber es gehe nicht an, dass sich die Gewerkschaften hier nun einmischten.
Das Mitarbeitergespräch ist eine Angelegenheit ausschließlich zwischen Arbeitgeber und Mitarbeiter. Und dort, wo es tatsächlich nicht so befriedigend ist für die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter, dann sollen diese auch die Initiative ergreifen und sagen: «Hallo Chef, ich möchte dieses nochmals besprochen haben.»
Persönlich erachte er ein professionelles Mitarbeitergespräch als sinnvoll, sagt Dieter Klei. Wenn die Mitarbeiter und Chefs offen über Bedürfnisse und Ziele sprechen könnten, schaffe das ein besseres Arbeitsklima, was wiederum das Unternehmen vorwärts bringe.
Das war Info 3 am Montagmittag. Am Sendepult Patrick Seiler und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.